Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 unseres Interviews mit Fritz Espenlaub. Mein Name ist Anneke Jonczek. Für alle, die Teil 1 nicht gehört haben, Fritz ist momentan Volontär beim Bayerischen Rundfunk und hat uns letzte Woche sehr ehrlich von Irrungen und Wirrungen in seinem Studien- und Berufsleben erzählt. Ich empfehle Teil 1 besonders denen, die sich auch manchmal, sei es im Studium oder Beruf, ein bisschen fehl am Platz fühlen. Es gibt dort manch gute Tipps, wie man mit solchen Situationen umgehen kann. Aber jetzt wollen wir gemeinsam mit Fritz ganz frisch in diesen zweiten Interviewteil starten und ein wenig über Journalismus reden. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, ich freue mich auch total.
Vom Nachdenken zum Vordenken. Ein Podcast des Studiengangs Philosophy and Economics.
Kannst du zuerst grob vorstellen, was ein trimediales Volontariat ist?
Das geht über 2 Jahre. Volontariat klingt immer, das ist ganz lustig, das klingt so, als ob es irgendwie unbezahlt wäre für manche Leute, wegen irgendwie, weil es so klingt wie freiwillig, aber ist es nicht, ist einfach eine Ausbildung. Im Journalismus, die geht 2 Jahre lang und trimedial bedeutet, dass ich beim Bayerischen Rundfunk sowohl im Bereich Radio als auch Fernsehen als auch Online-Journalismus ausgebildet werde. Und konkret sieht es so aus, dass ich immer mal wieder einen Monat Seminare und Übungen habe, wo ich dann eben also Techniken lerne, wie man gute, interessante Fernsehfilme macht oder spannende Radio Beiträge oder irgendwie Social Media, Journalismus oder was auch immer. Und dann abwechselnd dazu einen Monat in verschiedenen wechselnden Redaktionen arbeite.
Im letzten Teil haben wir ja schon mal ein bisschen drüber geredet, dass du ja während und vor deinem Bachelor ein bisschen freier Journalist bei der Süddeutschen warst. Und dann hast du dich ja aber dagegen entschieden. Kannst du noch mal kurz so ein bisschen die Gründe dafür nennen und gerne auch darauf eingehen, warum sich das geändert hat?
Ja, das ist auch schon richtig lange her. Das war noch in meinem Bachelorstudium, also noch bevor ich zu P&E gekommen bin und bevor ich mit Wirtschaft angefangen habe. Und da wollte ich Journalismus machen und war bei der SZ und habe da dann, also es hat natürlich Spaß gemacht. Das war damals schon aus denselben Gründen cool, warum ich es jetzt noch cool finde, dass man so eine schöne Abwechslung hat, was man macht und interessanten Leuten begegnet und deren Geschichten dann erzählen kann auch. Und der Grund, warum ich mich damals dann dagegen entschieden habe, war, dass ich, also irgendwie bin ich damals nie auf die Idee gekommen, dass es auch Radio gibt und auch Fernsehen gibt. Das ist mir irgendwie alles erst jetzt aufgefallen, wo ich beim Bayerischen Rundfunk bin. Ich habe damals immer gedacht, Journalismus bedeutet halt schreiben und eben Print, beziehungsweise halt Online-Texte veröffentlichen bei eben, keine Ahnung, der Süddeutschen oder sonst wo. Und das war so diese Zeit, wo noch niemand so genau wusste, wie man mit Online-Journalismus wirklich Geld verdienen kann. Also das war vor dieser Paywall-Zeit, da hatten dann irgendwie alle Zeitungen, also Spiegel Online und SZ und so weiter, waren alle schon groß vertreten, also so 2013 bis 15 rum, glaube ich, war das. Und die einzigen, die aber irgendwie nicht total viel Verlust gemacht haben, waren Bild und Spiegel Online, glaube ich, die gerade so break-even waren. Und alle anderen haben halt Verlust gemacht, weil sich die Werbekosten nicht gerechnet haben dafür, dass sie die Inhalte quasi kostenlos angeboten haben und keine dieser Abo-Modelle da waren. Und das Ergebnis war halt, dass irgendwie es ein bisschen so eine Krisenstimmung war oder ein bisschen so eine Stimmung so, keine Ahnung, hat Journalismus überhaupt eine Zukunft und so weiter. Und gleichzeitig aber total viele junge Menschen, deren Traumjob das halt war, Journalist oder Journalistin zu werden und die dann unbedingt da rein wollten und auch bereit waren, ihre Arbeit für, sage ich mal, ganz wenig Geld zu verkaufen, also wirklich auf Textbasis, Honorarbasis irgendwie das zu machen. Und ich habe mir das dann eine Weile lang angeguckt und dann habe ich irgendwie gemerkt, so, ja, ich weiß jetzt auch nicht, irgendwie sehe ich das nicht, dass ich dann, das hat irgendwie nicht Hand und Fuß gehabt damals für mich. Und dann habe ich gesagt, gut, dann irgendwie bin ich dann auf diese Wirtschaftsthemen gekommen, weil die mich inhaltlich interessiert haben von der philosophischen Ecke her, dass die immer alle mit so Wirtschaft zu tun hatten, alles, was mich interessiert hatte, hat also politische Ethik und so weiter. Und dann habe ich das gemacht und bin dann im Master so aufgegangen, dass ich erstmal auch total in Richtung eben wirtschaftsinhaltlich auch in Wirtschaftsthemen gegangen bin und dann irgendwie ganz weg war vom Journalismus erstmal.
Und was hat sich geändert, dass du jetzt wieder gesagt hast, hey, Journalismus, I'm here for it.
Genau, da haben wir letzte Folge schon ganz viel drüber geredet, dass ich dann halt eben gemerkt habe, dass aus verschiedenen Gründen, das können alle Leute nochmal nachhören, die wollen, diese empirische Wirtschaftsforschung, ich echt froh bin, dass ich das gemacht habe und dass ich das gelernt habe, aber ich irgendwie gemerkt habe, dass das auf Dauer nicht das ist, wo ich mich wirklich endgültig sehe. Und in der Pandemie am Anfang habe ich dann diese Gelegenheit ergriffen, mir selber rechtfertigen zu können, jetzt nochmal neue Sachen auszuprobieren und habe halt angefangen, mich auf Jobs zu bewerben, die jetzt erstmal gar nicht direkt journalistische Jobs waren, sondern eher so eine Mischung aus Journalismus, aus Politikzeug oder irgendwie internationalen Organisationen und irgendwie so Medien, ähnliche Sachen, also so Social Media Manager bei irgendwelchen Bundestagsabgeordnetenbüros und solche Geschichten. Und Ausgangspunkt oder Anfangspunkt war dieser Podcast, den ich damals mit dem Marc, der ja auch P&E studiert hat, gestartet habe. Und ein zweiter Podcast, den ich gestartet habe. Also irgendwie einfach so ein Hobbyprojekt, aus dem heraus ich mich dann einfach, ja, für mich, ich erkannt habe, wie cool das ist, Medien zu machen und vor allem auch Audio Medien zu machen, also einen Podcast und Sprache und zu erzählen und diese redaktionelle und ein eigenes Thema sich zu überlegen und auch immer so zu sehen, wie man Woche für Woche so ein bisschen an seinen Formulierungen vielleicht arbeiten kann oder an so kleinen Arbeitsschritten arbeiten kann und es so einen total unmittelbaren Effekt hat und nicht irgendwie wie in dieser Policy-Welt, wo ich davor war, wo man dann irgendwie monatelang gefühlt an irgendeinem Projekt sitzt und gar nicht mehr weiß, was da jetzt am Ende dabei rauskommt. Also so ein bisschen wie wenn man so eine ganz lange Masterarbeit oder Bachelorarbeit oder sowas schreibt, wo man sich so ein bisschen vielleicht auch drin verlieren kann. Und ich fand es dann cool, diese Erfahrung zu machen. Ich mache ein Thema und ich rede darüber und hau das raus und ich kriege direkt Feedback von Leuten, die sich das anhören und das irgendwie cool finden oder auch kritisieren oder wie auch immer. Und dann war es ein bisschen einfach ein Zufall. Also ich habe dann irgendwie mich auf diese Jobs beworben, aber dachte eigentlich nicht so, dass ich jetzt direkt komplett in Richtung Journalismus gehen kann, weil ich irgendwie dachte, ich bin zu lang so aus dem Game raus gewesen. Also ich habe zu viele Jahre ohne Berufserfahrung in dem Bereich.
War es auch schon ein bisschen der Gedanke, habe ich ja schon mal versucht oder kam der dir nicht?
Ja, schon. Also ich hatte irgendwie ganz lange das Gefühl so, dass ich damals halt, als ich mich gegen den Journalismus entschieden habe, dass das so eine endgültige Entscheidung war. Also irgendwie war in meinem Kopf, war das so, okay, du hast ja damals dich dagegen entschieden, das heißt, du kannst es jetzt nicht mehr machen, weil du hast jetzt so viel in andere Richtungen dich entwickelt und woanders deine ersten Schritte gemacht. Und im Journalismus wirst du nie wieder quasi, also da hast du zu viel verloren am Anfang, was aber halt überhaupt nicht gestimmt hat. Also ich habe dann halt durch Zufall eben diese Ausschreibung oder diese Stellenausschreibung gesehen für dieses Volo und dann einfach eine Bewerbung eingeschickt, relativ spontan. Und dann im Laufe dieses Bewerbungsprozesses, der ging ziemlich lang, über ein paar Monate hinweg und mehrere Stufen, habe ich halt immer mehr und mehr gemerkt, dass ich das nicht nur unbedingt machen möchte, sondern dass ich auch ganz gut bin, weil ich halt immer so eine Runde weitergekommen bin. Und ich glaube, so nach der zweiten oder nach der dritten Runde war dann klar so, okay, ich will das unbedingt machen und und hat dann irgendwie auch alles dran gesetzt und am Ende hat es geklappt.
Wie sehen diese einzelnen Runden aus?
Also in dem Fall war es so, dass das quasi erste Runde war eine ganz normale Bewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben. Dann in der zweiten Runde gab es eine Aufgabe, da musste man eine Reportage schreiben und einen kreativen Lebenslauf anfertigen, der irgendwie, für den es formell überhaupt gar keine Vorgaben gab, außer dass, falls er Doch, ich glaube, es gab irgendwie so, wenn er Audio oder Video ist, dann nicht länger als 2 Minuten oder sowas in der Richtung.
Ja gut, sonst
Und
kommen die ja nicht mehr hinterher.
ja, genau. Das läuft dann jetzt nicht so irgendwie so 30 Stunden.
2 Stunden, ja.
Hier ist ein Live-Mitschnitt von 2 Tagen in meinem Leben oder so.
Ja.
Und dritte Runde war dann so ein Testtag. Also das war alles remote damals, das war ja mitten in der Pandemie, aber normalerweise wäre das dann natürlich persönlich gewesen vor Ort. Und das war dann so ein Allgemeinwissenstest, der so ähnlich ist wie diese, also man kann die googeln, so Test bei der Deutschen Journalistenschule, die sind vergleichbar, also so relativ ausführliche Fragen, wo man sich jetzt auch nicht in dem Sinne drauf vorbereiten kann, sondern das ist halt einfach Allgemeinwissen.
Also ist es so, wen kennst du? Also sehr viele Bereiche oder was ist dann und dann passiert? So ein bisschen
Ganz
aus dem
unterschiedlich. Also
Journalismus oder sehr allgemein?
es war irgendwie, ich glaube, was bei mir so war, war irgendwie, dass es ein Zeitlimit gab. Es waren irgendwie 40 Fragen und du hattest 20 Minuten Zeit und es war teilweise Multiple Choice und teilweise nicht, glaube ich. Also es war jetzt irgendwie, und dann hast du irgendeinen Fluss gekriegt und die Frage war, durch welche bayerischen Regierungsbezirke läuft der? Oder eine andere Frage war, glaube ich, ein Bild von, ich habe ihren Namen gerade nicht mehr im Kopf, Amanda Gorman, glaube ich, diese
Ah ja,
Dichterin, die
die Rede gehalten hat.
das,
Also
genau, das
dieses
Gedicht
Gedicht
bei der
von.
Inauguration von Biden, glaube ich, gehalten hat. Und dann halt so die Frage, so, wer ist es? Und ein anderes war so Bilder von 4 Personen und die Frage war, wer von denen ist nicht Virologin oder Virologe? Und
Ja.
das waren aber nicht so Drosten oder so Leute, die man kennt, sondern halt einfach
Ja.
so random Leute in Arztkitteln. Da habe ich irgendwann angeklickt, das war dann
Ja.
irgendjemand von dem Bergdoktor oder so, was in der Art, die ich dann später
Nee,
erfahren habe. Also schon ein bisschen tricky,
weil
glaube
du
ich, die Fragen.
regelmäßig das schaust.
Ja, eben, nee, genau, habe ich halt keine Ahnung davon gehabt. Das war das, dann war es so ein Sprachtest, also wo man einfach einen Text mitbringen sollte zum Vorlesen und dann einen bekommen hat, den man spontan lesen sollte. Und die dritte Aufgabe war so eine Social-Media-Aufgabe, wo man im Vorfeld nichts dazu wusste und dann halt ein Thema gekriegt hat und 4 Stunden Zeit hatte, so eine Insta-Story, so eine journalistisch anmutende Insta-Story zu machen, also so ein bisschen so ein News-WG vom Style her. Mit irgendwie so 8 bis 10 Slides oder so.
Hast du dich darauf vorbereiten können?
Nicht wirklich. Also ja, doch. Also ich hatte keinen Instagram-Account davor. Ich habe mir dann irgendwie so im Laufe des Bewerbungsschreibens, ich glaube nach der zweiten Runde, gab es irgendwann mal so ein Q&A. Da habe ich mir ein Insta, also auf Insta, da habe ich mir dann einen Insta-Account dafür gemacht, weil ich das die letzten Jahre halt nie hatte. Und habe dann, glaube ich, am Tag vor dem Auswahltag mir mal so angeguckt, was man so machen kann, wenn man Stories macht und mir das auch von irgendjemandem erklären lassen. Aber das war so meine erste
Ja.
Insta-Story, die ich jemals gemacht habe und ich glaube, die war sogar ganz okay. Also ich habe dann, die war, glaube ich, jetzt nicht die hübscheste Insta-Story ever, aber ich habe halt dann versucht, so ganz viel so Statistiken einzubauen und Experte Marc Stöckli, also mein Podcast-Co-Host, ist da irgendwie auch zu Wort gekommen und so, und ich habe versucht, so einen VWL quasi Twist irgendwie auf das Thema zu machen. Das Thema war irgendwie, warum. Das Thema war der Boom, der DIY-Boom in Corona-Zeiten oder sowas in der Richtung.
Bist du jetzt viel auf Instagram?
Ja, geht. Ich mag Instagram nicht sonderlich gern. Ich finde es von der User-Oberfläche irgendwie einfach keine coole Experience so. Mich nervt.
Lieber Twitter.
Ja, ich finde Twitter, ich finde halt so, auf jeder App dieser Erde, wenn ich Doppelklick auf ein Foto mache, dann zoome ich rein und bei Instagram gebe ich ein Like und allein das nervt mich.
Vielleicht
Das,
ist ein Trick.
ja, das, also irgendwie, keine Ahnung, da bin ich, das, so, ich habe das ja jetzt im Rahmen von dem Volo viel gehabt, dass ich eben auch, also ich habe auch mal 2 Wochen in einer Redaktion gearbeitet, die eine reine Instagram-Redaktion war und so, das ist dann schon auch irgendwie cool und so. Also das muss man natürlich können, das gehört voll mit dazu, wenn du so ein Volo machst oder eben heutzutage als Journalistin oder Journalist arbeiten möchtest, dass du natürlich diese ganzen Sachen kennst und so. Aber ich finde andere Plattformen für mich selber einfach irgendwie, die benutze ich lieber. Ich bin jetzt nicht so gern auf Instagram. Naja, auf jeden Fall. Und die vierte Runde war dann Die letzte war dann, das war einfach dann so ein Auswahlgespräch vor so einer Auswahlkommission. Also das war auch wieder remote und das waren dann irgendwie so 16 Menschen vom Bayerischen Rundfunk, die da einen so angucken auf Teams, so 16 so kleine Kachelchen und irgendwelche Fragen stellen. Und das, ja, und das war's dann.
Du hast ja gesagt, dass es sehr abwechslungsreich ist, das Volontariat. Also manchmal Schule, manchmal halt praktische Sachen und so. Aber stell dir mal vor, so ein ganz normaler Alltag oder wenn du morgens ins Büro kommst, was passiert dann? Gibt es so einen Tag und wie läuft der ab?
Das kommt extrem darauf an, was man gerade macht und wo man ist, weil es ist auch nicht, also zum einen ist es unterschiedlich, ob man eben in einem Seminarmonat ist oder in einer Redaktion. Und dann ist es unterschiedlich, in was für einer Redaktion man ist. Also ob du zum Beispiel in der Aktualität arbeitest, sprich aktuelle Berichterstattung und Nachrichten machst oder eher, wo du Hintergründe machst oder längere Sachen wie irgendwie in der Wissenschaft oder so. Und dann ist natürlich nochmal unterschiedlich, machst du online, machst du Radio oder machst du Fernsehen an dem Tag. Also das kann sein, dass ein Tag so ist, dass, also ich klammer jetzt mal diese Seminarmonate aus, das sind halt, die laufen halt so ab, dass wir quasi so Inputs haben, die wirklich sehr, sehr gut sind, also sehr praktisch orientiert und so und dann halt so Erzählkonzepte irgendwie lernen, die, also wie so dramaturgisch quasi, dass man, wie man am Anfang in den ersten Sekunden eine Zuschauerin oder einen Zuschauer irgendwie reinzieht in den Beitrag und die Aufmerksamkeit von denen bekommt, ja, und dass man das vielleicht auch anders machen muss, wenn man ein Video online veröffentlicht, als wenn man es im Fernsehen macht, wo du ein bisschen mehr Zeit hast, bevor Leute weiter scrollen oder ausschalten. Oder wie man also mit Geräuschen arbeitet in einem Radiobeitrag, um eine lebendige Atmosphäre zu erzeugen, um die Erzählung zu unterstützen, die du machen möchtest. Und solche Sachen halt. So, das ist quasi das, was man dann lernt. Und wenn man das dann gelernt hat, dann gibt es halt oft, das ist dann immer ganz eng verknüpft mit praktischen Übungen, also sprich, dass wir wirklich Filme machen. Und die bestehen dann daraus, dass man entweder selber mit einer Kamera oder halt mit einem Kamerateam irgendwo hinfährt, dort Leute trifft und die interviewt und dann eben guckt, dass man vielleicht auch szenische Bilder bekommt oder am besten ist immer, also Situationen, wo Leute im echten Leben irgendwas ihnen passiert und irgendwie Emotionen vielleicht im Spiel sind, weil man halt sehr gut weiß, dass wir uns als Menschen Geschichten und Informationen dann besonders gut merken, wenn sie mit einer menschlichen, mit irgendeinem Schicksal verknüpft sind oder wenn irgendwas passiert, was uns irgendwie mitnimmt. Und das kann dann halt sein, dass man ganz früh aufsteht. Also es kann sein, dass man gar nicht morgens um 9 ins Büro kommt, sondern halt schon um 5 Uhr am Flughafen filmt, wie, keine Ahnung, ein geflüchteter Mensch abgeschoben werden soll und Leute dagegen demonstrieren beispielsweise. Und wenn man das dann gemacht hat und dann hat man das Filmmaterial, dann kommt man eben zurück und je nachdem, wenn es dann für die Aktualität ist, dann muss es halt zum Beispiel ziemlich schnell gehen, dann gehst du rein und gehst in den Schnitt und da hast du dann einen Cutter oder eine Cutterin meistens, die mit dir gemeinsam dann halt den Film macht, dass der am Abend in den Nachrichten laufen kann. Oder du hast ein bisschen mehr Zeit und hast ein bisschen mehr Material, weil es ein längerer Film wird. Also länger bedeutet meistens von dem, was wir im Volo so machen, so 5 bis 10 Minuten. Das für Fernsehverhältnisse schon relativ lang. Und dann hast du halt irgendwie 1 bis 2 Tage vielleicht Zeit, um den Film zu schneiden oder 1,5, je nachdem. Und dann kannst du auch irgendwie Musiken drunter legen und dann textest du natürlich auch den Film, also die Stimme, die quasi im Fernsehen aus dem Off kommt. Das ist immer der Fernsehjournalist oder die Journalistin, die diesen Film auch sich überlegt hat und die Schnitte sich überlegt hat und so und gemeinsam mit dem Cutter das gemacht hat und dann dazu einen Text macht und dann geht man danach in die Sprecherkabine und spricht den ein und dann ist man fertig. So, das ist quasi, wenn man einen Film macht. Und wenn man jetzt Radio macht, dann ist es halt so ähnlich, bloß dass man nicht ein Kamerateam dabei hat, sondern einfach allein unterwegs ist mit seinem Mikrofon und dann selber sich aus dem Material das halt durchhört und dann die passenden, stärksten O-Töne rausnimmt und dazu dann halt seinen Text einspricht und so. Und das ist übrigens auch Teil von unserem Volo, dass man eben Sprechtraining kriegen wir und also das ist ganz cool, diese verschiedenen, vielfältigen Aspekte da irgendwie machen zu können.
Glaubst du, weil alles so schnelllebig ist im Journalismus oder sowas, dass da manchmal ein bisschen was verloren geht? Oder glaubst du, das gewinnt irgendwie was?
Es kommt drauf an.
Das ist jetzt ein bisschen loaded question. Aber.
Nee, es kommt voll drauf an. Also es ist ja nicht alles so schnelllebig. Also es ist definitiv, was stimmt, ist, dass es natürlich ganz prinzipiell was anderes ist als Wissenschaft. Also du wirst nicht dafür bezahlt, dass du, oder du verdienst dein Geld nicht damit, dass du dich wochenlang hinsetzt und irgendein total kompliziertes philosophisches Konzept durchrechnest und denkst und ein Argument machst und so. Oder dass du halt irgendwie mühsam irgendwelche Daten erhebst oder Berechnungen machst oder so. Sondern es geht natürlich darum, dass am Ende interessante Dinge in den Medien laufen, im Fernsehen laufen oder auf Instagram oder sonst wo oder halt im Radio, die die Öffentlichkeit informieren und zum Nachdenken anregen und den öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag, von dem wir so gerne und oft reden, dem halt gerecht werden. Ja. Und natürlich ist es so, dass das manchmal dann auf Kosten der Tiefe geht, aber das ist ja auch vielleicht gar nicht so problematisch, weil also die Aufgabe ist ja so ein bisschen, dass du halt so das Wesentliche rausziehst und den Leuten das hingibst und dann nicht, also quasi besser, du hast das Wesentliche und die Leute verstehen das und kriegen ein kompliziertes Konzept von dir abstrahiert erklärt. Also wenn ich jetzt irgendeinen Wissenschaftsbeitrag über Quantenmechanik mache, dann kann ich jetzt nicht davon ausgehen, dass meine Zuschauerinnen und Zuschauer alle super krasse Mathe können auf Level von irgendwie Physik-PhDs oder so, sondern die muss ich natürlich weglassen. Das heißt, natürlich ist es dann ein Aspekt, der fehlt, aber trotzdem wissen am Ende vielleicht mehr Leute die Grundzüge von Quantenmechanik, die ich möglicherweise dann doch irgendwie erklären kann, warum das so faszinierend ist mit dem Doppelspaltexperiment, als sie das gewusst hätten, wenn dieser Beitrag gar nicht gelaufen wäre oder wenn ich ihn vollgepackt hätte mit Mathe und sie alle nichts verstanden hätten und nach 20 Sekunden ausgeschalten hätten.
Glaubst du, dass die Kunst, das genau diesen Grad zu finden, wo es halt gerade noch Tiefe hat, ein bisschen, aber jetzt nicht zu schwer ist?
Du sagst es so lustig, gerade noch so ein bisschen tiefer.
Ja, also nein, ich weiß nicht, was du meinst. Halt.
Ja, voll. Aber klar, also ich meine, deswegen, also ich mag das total gern und mir macht es extrem viel Spaß, aber es ist auch was, mit dem man manchmal natürlich so ein bisschen zum Struggeln auch kommt, oder ich zumindest, weil ich am liebsten natürlich überhaupt gar keine Abstriche machen möchte. Nur das geht halt nicht. Also quasi die Abstriche, die ich mache, ich muss halt quasi wissen, wo kann ich keine Abstriche machen, was ist das Wichtige. Also ich kann natürlich nie im Leben irgendwas falsch oder so verkürzt darstellen, dass es quasi nicht mehr akkurat ist. Aber eben halt sowas wie jetzt, keine Ahnung, ich muss jetzt nicht also es macht einfach keinen Sinn, dass ich im Radio irgendwie eine Formel vorlese in einem Radiobeitrag, ohne dass da ein visuelles Ding dabei ist, um das zu unterstützen. Also das würde einfach niemand mehr verstehen. Und da dann so die richtige Balance zu finden, finde ich, macht schon Spaß und ist auch gar nicht so immer so schwierig. Also das kommt auch relativ bald dann einfach intuitiv und funktioniert meistens auch ganz gut.
Du hast ja eben erzählt, so ein bisschen zum Beispiel bei Fernsehbeiträgen oder so, dass man vor Ort geht und halt versucht, echte Emotionen einzufangen. Hast du da manchmal so ein bisschen beklemmen irgendwie, dass man so ein bisschen aufdringlich ist? Oder hast du eher so das Gefühl, du bist halt dafür da, dass die Öffentlichkeit dafür, also wie gehst du damit um, dass du irgendwie gerade bei Emotionen von anderen Menschen dabei bist?
Wissen, wie man mit Leuten umgeht und eine bestimmte Gespür einfach für Zwischenmenschliches entwickeln, das ist schon wichtig und das mag ich auch so an diesem Job. Also das ist einer der Gründe, warum ich dann, also was ich so genieße, was ich halt irgendwie in der Policy-Welt bei der OECD zum Beispiel nicht hatte. Da war es halt, da sitzt man in dem Büro und man schreibt an irgendeinem Report so. Was auch cool ist und spannend ist und Spaß macht und so, aber beim Journalismus sind halt nochmal diese ganzen verschiedenen, also bei dem, wie es jetzt im Radio und im Fernsehen läuft, diese verschiedenen Aspekte dabei, dass man sich halt einfühlen können muss in die Person, dass man wissen muss, wie man, welche Fragen man stellen kann, in welchem Moment, wann man vielleicht eher mal die Person einfach reden lässt oder wo auch, also ich meine, das kommt auch immer drauf an. Wenn ich jetzt bei einem Politiker oder einer Politikerin bin, dann frage ich natürlich ganz anders. Dann geht es nicht darum, niemandem auf den Schlips zu treten, sondern dann will ich ja, also je nach Setting, dann will ich ja aber theoretisch schon vielleicht die Person so ein bisschen dir auf den Zahn fühlen oder ein kritischeres Interview führen oder sowas in der Richtung. Ist auch immer die Frage, ist es live, ist es ein Hintergrundgespräch und so. Also es hat so viele Aspekte. Und wenn ich jetzt aber in anderen Situationen bin, da, also ich hatte schon Sachen, die wo ich doch auch echt schlucken musste. Also gerade am Anfang, als der Ukraine, als Russland die Ukraine überfallen hat, habe ich mehrere Geschichten gemacht, halt mit geflüchteten Menschen, die hier waren. Und einem natürlich dann, also wirklich, ja, halt ihre Erlebnisse schildern und man sich dann auch, also da ist es dann oft auch vor allem die Herausforderung, auch dann die Distanz zu wahren, die journalistische, und jetzt nicht zu sagen, ah, okay, meine Aufgabe ist es in dem Moment dann vielleicht nicht, die Person irgendwie die PR
zu retten,
der PR-Beauftragte von dieser Person zu werden, ja, oder die zu retten oder genau sowas, ja, in der Richtung, sondern halt, ja, eben einfach die Dinge so darzustellen, wie sie sind, und das Zeitgeschehen, ja, so zu dokumentieren, wie es ist. Ich glaube, so eins der verrücktesten Interviews, die ich hatte, war mit einem Neurochirurgen, der war in München am rechts der Isar am Neurokopfzentrum, ein Ukrainer, der hier irgendwie so eine Art von Gastarztstelle gemacht hat und dann am Tag von der Invasion seine Koffer gepackt hat und zurückgefahren ist, weil der war Reserveoffizier in der ukrainischen Armee als Arzt, ja, und der dann gesagt hat, er geht jetzt und geht nach Kiew, um dort im Militärkrankenhaus eben zu arbeiten. Und den habe ich mit einem Kameramann interviewt. Der Kameramann war irgendwie, das war so ein Rocker-Typ, so ein Biker-Typ irgendwie, so 30 Jahre lang Kameramann gewesen, so ein richtig so ein Berg von einem Mann und so ein Schnauzer und alles. Und irgendwann hat der gesagt, ich kann jetzt dieses Interview nicht mehr weiterführen, weil mich das so abfuckt, gerade die Vorstellung, dass wir hier jemanden interviewen, der ist genauso alt wie ich, wir haben beide irgendwie zwei Kinder und wir wissen alle hier in diesem Raum nicht, ob der überhaupt in Kiew ankommt und was der nächste Woche macht und so. Also ich will das jetzt überhaupt nicht so irgendwie so dramatisieren, aber klar gibt es diese Momente, wo einem das schon, ja, auch nahe gehen kann, auf jeden Fall.
Boah, das kann ich mir wirklich vorstellen. Aber mal kurze Frage, also darfst du dir diese Themen selber aussuchen oder wie frei bist du da in deiner Themenwahl, wenn du interviewst?
Naja, ich muss die Themen halt quasi an die Redaktion verkaufen. Also ich muss die Leute davon überzeugen können, dass es ein gutes Thema ist. Meistens ist es dann so, also auch nochmal, weil du vorhin gefragt hast, was so der typische Arbeitstag ist. In den meisten Fällen, wenn ich jetzt nicht gerade von Anfang an auf einem Dreh bin, beginnt der typische Arbeitstag mit einer Redaktionskonferenz, wo alle, die ja irgendwie in dieser Redaktion sind, kurz sagen, an was sie gerade arbeiten oder halt eine neue Themenidee einbringen und sozusagen so ein bisschen pitchen, sage ich mal. Und wenn ich dann sage, hey Leute, ich finde es endgeil, was zu machen über Quantenmechanik und was das mit Willensfreiheit zu tun hat und wie man das damit beweisen könnte und so, dann sagen die Leute, ja, okay, aber wir sind hier in der Aktualitätsredaktion bei BR24, ja, und das hat hier nichts zu suchen, und dann kann ich das da natürlich nicht machen, dieses Thema. Dazu müsste ich dann halt in die Wissenschaftsredaktion gehen, und da fragen die Leute dann aber, okay, klingt jetzt erstmal schon interessant, aber was genau ist denn die Geschichte und ist das überhaupt was fürs Fernsehen? Weil wenn es halt keine Quantencomputer in München oder in Bayern gibt, die sowas machen, sondern die sitzen alle in, keine Ahnung, in den USA, dann kann ich natürlich keine interessanten Bilder machen, und dann funktioniert es als Geschichte nicht. Dann kann man vielleicht einen Radiobeitrag draus machen. Also quasi an so Aspekten ist es dann immer so, aber letztendlich, klar, natürlich, also es ist mir überlassen, was für Themenideen ich mitbringe, und oft genug kann man die natürlich dann auch machen. Oder es läuft halt so rum, dass es halt heißt, hey, wir müssen jetzt irgendwie was da und dazu machen. Also am Freitag ist der Bayerische Bankentag. Fritz, du hast doch Wirtschaft studiert, geh doch da mal hin und mach da irgendwas draus, weil der BaFin-Chef hält eine Rede und vielleicht ist das irgendwie berichtenswert. So, das kann halt auch so rumgehen.
Hast du so eine Sache, über die du unglaublich gern berichten möchtest?
Ja, ist vielleicht schon ein bisschen rausgekommen. Also ich finde Wissenschaftsjournalismus super spannend, insbesondere und Wirtschaftsjournalismus und insbesondere so ein bisschen die Schnittstelle davon. Also was ich ganz cool finde, ist so technologische Innovationen, wo ich glaube, dass wir gerade ganz, ganz viele miterleben in wirklich ziemlich hoher Geschwindigkeit, also live, wie sich eigentlich die Welt verändert, gerade durch generative KIs oder CRISPR und alles Mögliche, was es da so gibt. Und dann eben die Auswirkungen auf die Gesellschaft, also zum einen auf der ökonomischen Ebene auch, also wie verändern sich Arbeitsprozesse durch künstliche Intelligenz und vielleicht auch Machtverhältnisse und so, und dann aber auch vielleicht die ethischen Fragen, die daraus kommen. Also ich merke, dass ich da einfach ganz viel mitbringe so mit diesem P&E-Hintergrund und dass das halt echt was ist, was es gar nicht so häufig gibt in dieser Kombination, und das will ich, also da bin ich ziemlich, ziemlich interessiert daran, das dann auch zu meinem Steckenpferd zu machen.
Ich hätte eine Frage noch abschließend, also bevor ich noch drei Fragen habe. Okay. lohnt sich Journalismus finanziell?
Erstaunlicherweise ziemlich sehr für das, was ich davor gedacht habe. Also ich bin ja damals weggegangen vom Journalismus, weil ich halt dachte, da ist nicht viel Geld, und damals war es auch so, gerade in diesem Printbereich, also Online-Printmedien. Und bin dann zur Wirtschaft gegangen, und bei der OECD ist ja auch dann die Verdienstmöglichkeiten relativ gut, weil man da ja auch keine Steuern zahlt, weil es eine internationale Organisation ist. Und für das im Vergleich kann man echt gut ein gutes Living machen beim Bayerischen Rundfunk. Also da gibt es dann diesen, nach dem Volo, diesen so eine Möglichkeit, dass ich quasi als fester Freier beim Bayerischen Rundfunk bin und dann so bestimmte Schichten in verschiedenen Redaktionen mache, die so eine Woche sind, und dann kann ich mir quasi 3 Wochen oder 2 Wochen im Monat kann ich beim Bayerischen Rundfunk arbeiten und flexibel dann mir überlegen, ich kann theoretisch auch 4 Wochen beim Bayerischen Rundfunk arbeiten, aber sagen wir mal 3, und dann kann ich eine Woche noch irgendwie eigene Projekte verfolgen, extern, und kann damit relativ gut oder sehr gut in München leben und ein bisschen was sparen.
Ja, das ist doch erfreuliche Nachrichten sind es. Verändern Journalisten die Welt?
Gute Frage. Also ich denke schon. Ich weiß nicht, ob der individuelle Journalist unbedingt die Welt verändert. Ich weiß aber auch nicht, ob der individuelle, keine Ahnung, Google-Ingenieur oder sowas die Welt verändert. Und Google an sich tut es auf jeden Fall. Und die Medien als Ganzes tun es auf jeden Fall auch. Also das ist halt das, wie wir als Menschheit und als Gesellschaft irgendwie unsere Meinung bilden. Und das beeinflusst ja schon die Geschichte und die Geschehnisse. Und daran mitzuwirken, also ich habe das Gefühl, dass ich auf jeden Fall einer der Aspekte für mich ist, warum... Also was mir wichtig ist in dem Beruf, ist das Gefühl zu haben, ich kann da was machen, um die Welt irgendwie auf eine positive Art und Weise zu beeinflussen. Und wenn ich jetzt bei IKEA zum Beispiel arbeiten würde und einfach nur, weiß ich nicht, irgendeinen Schreibtisch designe, der vielleicht eine andere Farbe hat als 500 andere Schreibtische, dann hätte ich, glaube ich, mehr Schwierigkeiten, den Finger drauf zu legen, wie das jetzt die Welt verändert. Aber als Journalist kann ich da schon, habe ich schon das Gefühl, dass ich was mache und einfach dann miterlebe, dass Leute sich das anhören und anschauen und das cool finden und das sie zum Nachdenken bringt. Und selbst wenn das dann nur ein paar wenige Leute sind, die danach vielleicht ein bisschen reflektierter sind als davor oder auch nur einfach eine bessere Laune haben, einen besseren Abend haben und am nächsten Morgen irgendwie nicht jemanden anschnauzen, dann ist das ja auch schon super.
Wenn du einen Artikel schreiben müsstest mit dem Titel 3 Anzeichen, dass du Journalistin werden solltest, was stände da drin?
Also, dass du auf jeden Fall dumme Fragen stellst und dass dir nicht peinlich ist. Also im Prinzip dieselbe Voraussetzung, warum jemand auch vielleicht Philosophin oder Philosoph werden sollte.
Stimmt.
Dass du dich wirklich auf Dinge einlassen kannst und dich reindenken kannst in andere Perspektiven und auch das möchtest und Lust hast, dich so ein bisschen rauszubewegen aus deiner eigenen Komfortzone und dich jedes Mal wieder neu auf die Welt einlassen willst und jeden Morgen bereit bist, die Welt irgendwie, also was Neues zu lernen oder dass die Welt vielleicht doch nicht so ist, wie du es dir vorgestellt hast. Das ist ein ziemlich langes Kriterium, aber das wäre so das
Wird ein
Zweite.
langer Artikel.
Genau, und das Dritte ist, ich glaube, das steckt so ein bisschen in dem Zweiten drin, dass du keine Angst davor hast, dich selbst reden zu hören oder in Worte zu fassen. Also auch wieder eine gute Voraussetzung für Philosophin oder Philosoph sein. Also es gibt schon eine gewisse Ähnlichkeit zwischen diesen Profilen, glaube ich.
Journalismus und Philosophen, same but different.
Ja, genau. Ja.
Wenn du dich in 20 Jahren siehst, wer bist du dann?
Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben in den letzten 2 Jahren das Gefühl gehabt, dass ich wirklich angekommen bin, dass ganz viele Sachen, die ich ganz lange als Fragen mit mir rumgetragen habe, ich für mich irgendwann beantworten konnte und jetzt an dem Punkt bin, wo ich so im Großen und Ganzen schon sehr, sehr nah dran bin an dem, was ich als wirklich glückliches und zufriedenes und erfülltes Leben empfinde. Und hoffentlich hat sich das in 20 Jahren nicht verändert, sondern ist nur noch tiefer und noch glücklicher und zufriedener geworden. Und ja, alles andere ist dann so ein netter Nebeneffekt davon. Also, ob das jetzt, also irgendwelche bestimmten beruflichen Etappen sind, da habe ich schon Vorstellungen, aber die sind für 20 Jahre noch so unklar und können in so viele verschiedene Richtungen gehen, dass das jetzt nicht am Einzelnen irgendwie aufgehängt, also ich da jetzt nichts was Konkretes sagen kann, aber hoffentlich ähnlich glücklich und zufrieden wie heute.
Das ist, glaube ich, das schönste Schlusswort, was ich jemals bei so welchen Interviews gehört habe.
Ja.
ja, vielen Dank. Also vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt für beide Teile. Und danke, dass du so ehrlich und offen warst. Also hat mir Freude gemacht und ich glaube allen, die zuhören, auch sehr viel Freude. Und ich hoffe, dass das auch vielen viel Spaß irgendwie am Journalismus macht. Und sowas und ein bisschen die Idee auch dahin lenkt. Und mit dem Podcast, ich glaube, ich verlinke die einfach mal in den Shownotes. Der eine ist ja ein bisschen spezieller. Also erstmal diesen Besser früher als nie Podcast, also den du ja auch zusammen mit dem Marc Stöckli machst, den wir ja auch schon interviewt haben. Und
Genau.
einmal das andere ist
Den
der.
Commander Kompass, aber den musst du, glaube ich, nicht verlinken. Also besser früh als nie,
Okay.
sehr gerne. Auch alle, die Lust haben, den auszuchecken. Der ist auf jeder App, wo es Podcasts gibt. Von Spotify bis Castbox oder sonst wo ihr immer auch obskure Podcasts hört. Guck, ich komme sofort wieder in diesen Podcast, weil das will ich gar nicht. Ist auf
Modus,
jeden Fall schön. Und wenn jemand
ja.
Fragen hat oder sowas, kann man mich auch immer einfach anschreiben auf Twitter, @FritzEspenlaub. Fritz-Espenlaub,
Cool.
aber sonst eigentlich auch findet man mich auch überall und da nehme ich mir immer gern Zeit.
Ich habe es ja auch geschafft, dich anzuschreiben.
Ich hatte auch super viel Spaß in dem Interview. Vielen, vielen Dank dass ihr mich eingeladen habt, beziehungsweise angefragt habt.
Ja, sehr gerne. Das ist ja Win-Win für alle.
Dieser Podcast wird gestaltet vom P&E Förderverein. Vielen Dank fürs Zuhören. Lust auf mehr? Besucht uns bei Instagram, Facebook oder direkt auf der Fördervereins-Website. Ihr wollt InterviewpartnerInnen vorschlagen? Schreibt sie in unsere Airtable. Der Link dazu steht in den Shownotes. Hoffentlich regen euch unsere Gespräche mit der P&E-Familie zum Nachdenken oder auch zum Vordenken an. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis bald!